Einen wunderschönen guten Morgen an alle. Ich freue mich sehr, hier zu sein in meiner irdischen Heimat Kirchheim. Es ist mir wieder eine große Freude, bei euch zu sein. Heute mit einem sehr, sehr schönen Text. Und vielleicht kennt ihr sie auch, diese Momente in der Geschichte, in denen eine Menschenmenge innerhalb weniger Minuten ihre Meinung ändert. Eben noch jubeln sie, und plötzlich kippt die Stimmung. Ein berühmtes Beispiel dafür ist das Newport Folk Festival im Jahr 1965. Da gab es einen Mann, der hieß Bob Dylan. Und vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht auch nicht. Ich kenne ihn nicht, bis gestern. Und Bob Dylan war ein gefeierter Held der Volksszene. Er betritt die Bühne auf einem seiner Konzerte. Und normalerweise spielte Dylan wohl akustische, sanfte Gitarrensounds, die die Zuhörer seit Jahren bewegt. Und an diesem Abend macht Dylan etwas Unerwartetes. Dylan kommt mit einer E-Gitarre auf die Bühne. Und in dem Moment, als er den ersten Akkord anschlägt, geschieht etwas Erstaunliches. Die Begeisterung gefriert. Die Menschen, die ihn verehrt haben, beginnen zu buhen. Andere rufen Verräter. Einige verlassen sogar wütend das Konzert. Ein einziger ungewohnter Klang und die Stimmung kippt. Warum? Weil Dylan nicht das tat, was sie von ihm erwarteten. Dylan passte nicht mehr in das Bild, das sie sich von ihm gemacht hatten, und so ähnlich, liebe Schwestern und Brüder, war es auch einst in Nazareth, in der Geburtsstadt von Jesus Christus. Nun, die Menschen kennen Jesus, den kleinen Jesus, der damals mit Stöcken gespielt hat, den Jesus, der aufgewachsen ist, den Jesus, der im Business seines Vaters gearbeitet hat, der Verträge abgeschlossen hat über irgendwelche Häuser. Sie kannten Jesus, sie hörten seine Worte und staunen, und dann sagt er etwas und tut etwas, das nicht so ganz in ihr Bild passte, das ihre Bedingungen nicht erfüllte, und dann kippt die Stimmung. Aus Bewunderung wird Ablehnung, aus Zuhörern werden Gegner. Den Text, den wir heute hören, zeigt, dass Gottes Wahrheit nicht immer das ist, was Menschen hören wollen, aber dass Gottes Wahrheit immer das ist, was sie brauchen. Und so lasst uns in Gottes heiligem Wort lesen, der Predigttext heute, Lukas 4, die Verse 22 bis 30. Ich lese uns aber, weil wir den Gesamtkontext brauchen, Lukas 4, 16 bis 30. Hört auf Gottes heiliges Wort. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Der begann zu reden: Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Und alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs? Fragten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst. Und werdet sagen, wie wir gehört haben: Hast du in Kapharnaum große Dinge getan, Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Das ist Gottes Wort. Lasst uns beten. Geliebter Herr Jesus, Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, wir danken dir und preisen dich für dein Wort, die edle Gabe. Was wüssten wir von dir, wenn wir nicht dein Wort hätten? Und Herr Jesus, ich bitte dich heute Morgen, dass wir nicht so sind wie die Menschen in Nazareth und dich ablehnen, wenn wir von dir hören, sondern dass wir gespannt sind auf das, was du uns sagen willst. Ich bete, öffne unser Herz für dein heiliges Wort. Amen. Wir befinden uns im Kontext dieser Geschichte, das haben wir vermutlich gelesen und gesehen, in einem Abschnitt des Lebens Jesus, wir sind gerade in Nazareth. Nazareth, ich habe schon gesagt, ist die Stadt, wo Jesus aufgewachsen ist als Mensch. Er ist vermutlich zur Schule gegangen, durch die Straßen gelaufen, er hat am Sabbat die Kirche, die Synagoge besucht, wurden Verträge abgeschlossen. Die Menschen kannten Jesus von Kindesbein an. Dann wird Jesus groß und wir merken, Jesus ist nicht nur ein normaler Mensch. Er ist der Messias, er ist der Retter. In Lukas 4 wird er vom Teufel versucht in der Wüste, er besteht. Und dann geht er nach Nazareth, in seine Heimatstadt und dort ist er in einer Synagoge. Und er ist dort als Gastprediger, das haben wir letzte Woche von Detlef gehört. Und ich will es nochmal kurz wiederholen, weil diese Worte viel zu herrlich sind, als kurz darüber hinwegzugehen. Jesus bekommt eine Schriftrolle und er schlägt Jesaja 61 auf. Und in Jesaja 61, in diesen Schriftworten, da behauptet ein Mensch, oder da ist die Rede von einem Mensch, auf den das Volk Israel, ja die ganze Welt schon immer gewartet hat. Dieser Mensch, von dem in Jesaja 61 die Rede ist, sagt, dass der Geist Gottes auf ihm ruht. Dieser Mensch in Jesaja 61 sagt, dass Gott ihn gesandt hat, den Armen dieser Welt gute Botschaft zu bringen. Dieser Mensch in Jesaja 61 sagt, dass er den Gefangenen, die innerlich wie äußerlich gefangen sind, Freiheit verkündigt. Und dieser Mensch in Jesaja 61 sagt, dass er denen, die unterdrückt sind, Freiheit bringt. Dieser Mensch sagt, dass die unterdrückt sind, von sich selbst, von ihrer Schuld, von ihren Lebensumständen Freiheit bringt. Und Jesus liest diesen Text vor, der Jesus, den sie alle kannten. Und danach folgt die vermutlich kürzeste Predigt, die Jesus gehalten hat und sagt, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Mit anderen Reden, ich bin der, von dem hier die Rede ist und ihr seid Zeugen, ihr aus Nazareth. Jesus ruft jetzt aus, dass jetzt eine neue Zeit beginnt. Jetzt ist die Zeit, dass die Gefangenen frei werden. Jesus ist gekommen, um Menschen zu befreien. Er ist gekommen, das sagen die Menschen, um die Gnade Gottes zu bringen, das Geschenk, dass dir all deine Schuld vergeben werden kann, ohne dass du etwas dafür tust. Er bringt die gute Botschaft, Er ist die gute Botschaft, dass jetzt den Menschen, die einst entfernt waren von Gott, die Möglichkeit gegeben ist, wieder zurück zu ihm zu kommen. Und die Menschen hören das. Sie hören von den Worten der Gnade und Jesus setzt sich hin und dann setzt unser Predigttext ein. Und wir sehen hier etwas Entscheidendes. Die Menschen in Nazareth lehnen Jesus ab. Vers 28. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie springen auf, sie treiben Jesus zur Stadt hinaus, sie führten ihn zu einem Abhang des Hügels und wollen ihn hinabstoßen. Wir müssen hier eines festhalten. Wenn Jesus spricht, gibt es immer eine Reaktion. Wir können nicht neutral sein, wenn Jesus spricht. Wir müssen uns entscheiden, wie wir reagieren, wenn Jesus spricht. So wie es die Menschen in Nazareth auch getan haben. Das Spannende ist ja hier, dass die Menschen das, was Jesus gesagt hat, am Anfang noch gut fanden. Alle waren beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was Jesus gesagt hat, von Gott geschenkt war. Und dann fragen sie, wie kann das denn sein? Ist das nicht Josefs Sohn? Jetzt behauptet er, der Messias zu sein. Und das Spannende ist, an der Stelle, als Jesus das spricht, weiß Jesus ganz genau, was die Menschen jetzt denken in Nazareth. Jesus erkannte sofort, nachdem er diese Worte gesagt hat, was in den Herzen und Köpfen der Menschen in Nazareth vorging, noch bevor sie es aussprachen. In Johannes 2,25 heißt es einmal, Jesus wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht. Niemand musste ihm etwas darüber sagen. Jesus sieht in die Herzen der Menschen, die zunächst Bewunderung hatten. Und jetzt sagt Jesus etwas und mit seiner Reaktion zeigt Jesus, was das Problem der Menschen in Nazareth gewesen ist. Ich nehme euch ganz kurz mit hinein. Ihr müsst euch vorstellen, Nazareth, da sind wir gerade. Davor war Jesus in einem Gebiet, das Kapernaum heißt. Und die Menschen in Nazareth haben mitbekommen, dass Jesus in diesem anderen Gebiet viele coole Dinge getan hat. Sie haben mitbekommen, dass Jesus geheilt hat. Sie haben mitbekommen, dass Jesus Zeichen und Wunder getan hat. Dass er Blinde sehend gemacht hat, Lahme gehend, Taube hörend, Dämonen ausgetrieben hat. Und sie hörten nur davon, sie sahen es aber nicht. Sein Ruf als Wundertäter hatte ihre Neugier geweckt. Und wisst ihr, was sie jetzt machen? Das, was du sagst, Jesus, ist ja alles schön und gut, aber damit wir dir glauben, wenn du wirklich der Messias bist, wenn du wirklich der Retter bist, dann gib uns Zeichen. Dann mach eine Wundershow. Dann mach Dinge, die cool sind, die du auch in Kapernaum gemacht hast. Warum machst du sie auch nicht hier? Dann glauben wir an dich. Ihr Lieben, der erste Grund für die Ablehnung der Menschen in Nazareth ist ihre falsche Bedingung, die sie an Jesus gestellt haben. Ihre falsche Bedingung. Vers 23 sagt Jesus zu ihnen, ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft dir selbst, und sagen, wie wir gehört haben, hast du in Kapernaum große Dinge getan, nun tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich finde es spannend, die Nazarener, Menschen, sagen Gott jetzt, was er zu tun hat, damit sie an ihn glauben. Sie haben Bedingungen an Jesus, die Jesus erfüllen soll, bevor sie an ihn glauben. Wie ist es bei uns? Wollen wir auch nicht oft erst erleben, dass Gott eingreift, bevor wir glauben? Ich hatte vor 3 Wochen, war ein junger Mann im Gottesdienst, 18 Jahre oder so, der gerade auf der Suche ist. Wir haben ihn eingeladen, ich habe das Evangelium verkündigt, glaube in aller Klarheit. Ja. Und nach dem Gottesdienst sagte er zu mir, ja, das, was du da gesagt hast, das klingt alles gut und ich will es glauben und es macht Sinn, aber Jesus müsste sich mir persönlich irgendwie zeigen. Und ich dachte mir, das hat er doch gerade, ja. Aber Jesus müsste sich mir persönlich zeigen. Ich keine Ahnung, was er erwartet, ob Jesus sich ihm im Traum zeigt oder vom Himmel so ein... Verstehen wir, das sind Bedingungen, die viele Menschen an Jesus stellen. Und vielleicht auch wir sagen, erst muss das geschehen, bevor wir glauben. Wisst ihr, was wir damit eigentlich machen? Wir machen Jesus klein und berechenbar. Wir versuchen, Jesus und Gott in unser Korsett zu zwingen und ihm vorzuschreiben, was er zu tun hat, damit wir glauben. Aber Gott lässt sich nicht in ein Korsett zwingen. Gott bestimmt selbst, wie, wann und wem er sich zeigt. Paulus, Gesandter von Jesus, hatte ein ähnliches, nicht wirklich Problem, aber eine ähnliche Herausforderung in der Gemeinde in Korinth. Da gab es auch Menschen und andere Leute, die Dinge sehen wollten, die Dinge von Paulus erwartet haben, die Bedingungen gestellt haben. Und denen schreibt Paulus in 1. Korinther 1, 22, ich finde das so stark, er sagt, die Juden wollen Wunder sehen. Sie wollen's. Sie wollen Wunder sehen. Und die Griechen fordern kluge Argumente, Logik. Und was sagt Paulus? Und wir geben's ihnen. Ihr wollt Wunder sehen? Bäm! Ihr wollt Argumente? Ich gebe sie euch. Was schreibt Paulus? Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Weil Gott hat entschieden, durch die Dummheit der Verkündigung Menschen zu sich zu rufen. Nicht durch Zeichen und Wunder und kluge Argumente, sondern durch die Predigt von dem gekreuzigten Messias. Gott hat festgelegt, wie er sich mitteilt. Ich verstehe sehr, liebe Geschwister, dass wir uns nach Zeichen von Gott sehnen, aber wir müssen festhalten, noch leben wir nicht in der Zeit des Schauens. Noch leben wir nicht in der Zeit des Schauens, wo wir alles sehen, was wir glauben, sondern wir leben in der Zeit des Glaubens. Aber eines Tages ist es nicht mehr so. Dann leben wir in der Zeit des Schauens. Dann sehen wir, was wir hier gesungen und verkündigt haben. Jetzt kommt der Glaube nicht zuerst durch Zeichen und Wunder, sondern durch die Predigt nach Römer 10, durch das Hören des Wortes Gottes. Natürlich kann Jesus Zeichen und Wunder tun, um seine Botschaft zu bestätigen, und das tut er auch. Aber niemals dürfen wir sie als Bedingung für unseren Glauben verlangen. Denn Jesus ging es nicht zuerst darum, ein irdisches, jüdisches Reich aufzubauen, in dem alle gesund und fröhlich sind, sondern Jesus ging es darum, Menschen für ein zukünftiges Reich vorzubereiten, in dem alle glücklich und gesund und fröhlich sind. Dafür ist Jesus gekommen, um die Menschen vorzubereiten auf das, was noch kommt. Es ging ihm nicht zuerst um Zeichen und Wunder, sondern um die Botschaft, dass alle Menschen jetzt von ihren bösen Wegen umkehren müssen. Es ging ihm um die Botschaft, dass alle Menschen mit ihrer Schuld und mit ihrem Schmutz zum Kreuz kommen können und dort Vergebung von Jesus erfahren, weil er für sie sterben wird, weil er die Strafe tragen wird, die die Menschen verdient haben. Darum ging es Jesus in erster Linie in seiner Zeit auf der Erde. Und ich habe mit vielen Nichtchristen zu tun, ist ein großes Privileg. Und dann ist man mit Menschen unterwegs, die Jesus nicht kennen. Und Es gibt weniges, was ich mir so sehr wünsche, als die Menschen, die ich so sehr lieb in meinem Freundeskreis, dass sie zu Jesus kommen. Und manchmal würde ich gern das, was ich so glaube und was ich so spüre und fühle, wenn ich an meinen Herrn denke, einfach in ihr Herz rüberbringen. Aber das funktioniert nicht. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass ich einfach irgendein Zeichen machen könnte und sie merken, dass das, was ich ihnen erzähle, auch stimmt. Aber unsere Aufgabe ist es, Zeugnis zu geben und das Evangelium zu verkündigen. Wir können nicht durch irgendwelche menschliche Versuche, durch Manipulation und auch nicht durch irgendwelche Magie-Shows irgendjemanden zu Jesus bringen. Und irgendwie macht uns das auch sehr abhängig von Jesus, wenn es nicht an mir liegt, und macht mich auch sehr demütig. Ich würde gern mehr können, aber irgendwie wäre es auch schlecht, wenn ich mehr kann, dann kann ich mehr kaputt machen, von daher ist es schon so gut, wie es ist. Aber verstehen wir, jetzt ist die Zeit, wir verkündigen die Botschaft vom Kreuz, die eine Dummheit ist für die Menschen, aber wir tun es, weil Jesus versprochen hat, diese Botschaft mit Vollmacht zu senden in unsere Zeit hinein. Liebe Geschwister, wo müssen wir vielleicht unsere falschen Bedingungen, die in unserem Herzen, in unserem Reden, in unserem Gebeten sind, neu hinterfragen? Wo müssen wir unser Herz prüfen und falsche Erwartungen, die das Leben und das Glauben schwer machen, vielleicht hinter uns lassen? Der zweite Grund dafür, dass die Menschen Nazareth Jesus abgelehnt haben, war, dass sie Jesus klein machten, dass sie Jesus reduzierten. Sie hörten diese Botschaft und sie fragen, ist dieser nicht Josefs Sohn? Sie kannten ihn in der Kindheit und konnten schier nicht glauben, dass das der Messias sein soll. Jesus kennen wir schon. Ist das nicht ein Motto für unser Land? Jesus kennen wir schon. Gib uns was Neues. Wir merken das, dass Jesus irgendwie bekannt ist, auch in unserem Land. Menschen von ihm gehört haben, in verschiedenen Veranstaltungen, aber doch sich nach neuen Dingen sehnen, fernöstliche Religionen, Alternativreligionen, weil sie meinen, Jesus bereits zu kennen. Ich glaube, dass es jetzt mehr denn je dran ist, dass wir den Menschen in unserem Land aufzeigen, wer Jesus wirklich ist. Weil ich glaube, dass zu viele, und das macht es nicht gerade besser, dass so viele in unserem Land sich Christen nennen, aber gar nicht wissen, was sie glauben, das macht es auch nicht besser, dass es jetzt wirklich dran ist, den Menschen aufzuzeigen, wer Jesus nach der Bibel wirklich ist. Denn ihr Lieben, die Menschen da draußen, ganz viele von denen haben das Evangelium nie abgelehnt, weil sie es noch nie gehört haben. Ganz viele von den Menschen da draußen haben die von ihnen geglaubte Version des Evangeliums abgelehnt. Natürlich will ich nichts von einem Jesus wissen, von dem ich nicht mal weiß, ob er wirklich auferstanden ist. Natürlich will ich nichts von einer Schrift wissen, wo ich davon ausgehe, dass die Hälfte Humbug ist. Wir müssen neu die falsche Sichtweise eines reduzierten Jesus, wo die Menschen in unserem Land meinen, sie kennen Jesus, neu hingehen und den Jesus der Bibel verkündigen. Meine ich. Um diese Botschaft nun nochmal zu verstärken, oder um das nochmal aufzuzeigen, sagt Jesus anschließend, ein Prophet gilt nichts in seiner Vaterstadt. Das ist der dritte Punkt, den Jesus sagt, ein Prophet gilt nichts in seiner Vaterstadt. Und er bringt jetzt zwei Beispiele aus der Geschichte Israels, um das zu verdeutlichen, dass ein Prophet nichts gilt in seiner Vaterstadt. Das erste Beispiel, das Jesus bringt, ist Elia. Elia war ein Prophet, ein Gesandter Gottes, der in einer Zeit gelebt hat, in der ein böser und gottloser König regierte. Und jetzt erlebt dieses Volk unter dem bösen König eine Hungersnot, die 3 Jahre und 6 Monate ging. Es regnete nicht, das Getreide Ne, funktioniert nicht. Hungersnot. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass die Hungersnot deswegen da ist, weil das Volk nicht glaubt. Gott übt Gericht. Und jetzt können wir in 1. Könige 17 nachlesen, wird der Prophet Elia zu einer Witwe gesandt, zu einer Frau, die den Mann verloren hat. Der Prophet Elia wird zu einer Witwe gesandt, um die Witwe zu versorgen. Überraschend ist nur, dass Elia nicht zu einer israelitischen Witwe gesandt wird, sondern zu einer Witwe in Sidon in Syrien, das nicht zu Israel gehört. Gäbe es genug Witwen in Israel? Ja. Aber Gott sandte Elia zu einer Frau außerhalb Israels. Und die Botschaft Jesu ist, Gott entscheidet, wann und wo er wirkt. Und dann bringt Jesus noch ein anderes Beispiel von einem anderen Propheten, von Elisa. Und auch der wird gesandt, nicht zu den Israeliten. Er ist in Israel, aber er heilt einen Menschen, der nicht aus Israel ist, sondern der aus den feindlichen Gebieten eigentlich ist. Er hatte Aussatz und wird geheilt, Naama, der Herr Oberster, der Feinde. Auch hier kann man sich die Frage stellen, gäbe es nicht genug Aussätzige in Israel? Ja, aber es ist ein Nicht-Israelit. Jesus will damit zeigen, Gott tat damals keine Zeichen in Israel, weil Israel nicht glaubte und weil Israel nicht bereit war, dem Gott Israels zu folgen. Und jetzt ist Jesus in Nazareth und ihm wird mit Unglauben begegnet und seine Botschaft ist, Jesus wird hier nicht geehrt, er wird nicht als Messias anerkannt und deswegen wird er hier aufgrund der Herzenshärte der Nazarener auch keine Wunder tun. Das ist auch ein Gericht über die Menschen in Nazareth. Und als Jesus das sagt und die Menschen verstehen, was er meint, kippt die Stimmung. Aus Bewunderung wird Zorn. Die Menschen meinen, sie hätten einen Anspruch auf Gott und haben die bedingungslose Gnade Gottes nicht verstanden und meinen, sie hätten Anspruch auf irgendwas, was Gott tut. Und jetzt, weil ihr Ego und ihr Stolz und ihre falschen Bedingungen nicht erfüllt werden, werden sie voller Zorn und wollen Jesus töten. Doch es gelingt ihnen nicht. Ich finde diese Stelle sehr wundersam. Das müsst ihr mal vorstellen, ne? Der steht an so einem Abhang und sie wollen ihn gerade runterschmeißen und er geht einfach durch die Menge durch. Ist schon krass, ne? Aber leider sagt uns Lukas nicht, was da genau passiert ist. Finde ich ein bisschen schade, ja? War es seine Aura, ja, würden wir sagen in der Jugendsprache, war es sein Augenblick, seine Autorität? Ich weiß es nicht. Oder hat er, was, also wie konnte er da einfach durchgehen? Ich weiß es nicht. Das ist schon sehr, sehr spannend. Aber wir sehen hier, ihr Lieben, das können wir auch auf unser Leben übertragen, aber erstmal auf Jesus, auch in der Zeit, nichts geschieht, wenn Gott es nicht zulässt. Und nichts geschieht mit Jesus, wenn Gott es nicht will. Jesus stirbt erst, wenn Gott es so möchte, wenn es der Plan Gottes vorsieht. Und ihr Lieben, gehörte es nicht zum Dienst von Jesus dazu, dass er abgelehnt wird, gerade jetzt in der Passionszeit? Jesaja 53, Vers 7, er war verachtet und von den Menschen verworfen. Das ist das Kennzeichen des neuen Königs. Wir kennen diese Worte aus Johannes 1, Vers 10 bis 11, wo es heißt, dass Jesus in der Welt war und die Welt ist durch ihn geworden, durch Jesus ist die Welt geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Lass uns mal Nazareth einfügen. Er war in Nazareth. Und Nazareth ist durch ihn geworden. Aber Nazareth erkannte ihn nicht. Er kam zu seinen eigenen Nazarenern. aber sie nahmen ihn nicht auf. Das gilt nicht nur für Nazareth und Israel, das gilt für die gesamte Welt. Auch heute gilt, die Welt hat Jesus in großer Mehrheit abgelehnt. Manche nehmen Jesus auf, andere lehnen ihn ab. Und jetzt lasst uns zum Schluss kommen und uns ganz persönlich nochmal diesem Text zuwenden. Viele von uns hier in Kirchheim kennen Jesus und haben ihn aufgenommen. Und wir dürfen nie vergessen, dass das durch Gottes große Gnade geschehen ist. Durch sein Erbarmen, durch seine Liebe, durch seinen Ruf. Aber vermutlich ist nicht jeder hier heute Morgen schon mit Jesus unterwegs. Vermutlich, lieber Gast, kennst du Situationen, in denen du Jesus ablehnst. Die Bibel macht unmissverständlich klar, du kannst gegenüber Jesus niemals neutral sein. Wenn du nicht mit Jesus bist, bist du gegen ihn. Wenn du nicht sein Jünger bist, bist du sein Feind. Denn jeder Mensch, wenn er geboren wird, wird im Zustand geboren als Feind Gottes. Gottes absolute Reinheit, Gerechtigkeit, Schuldlosigkeit, Schönheit steht im absoluten Gegensatz zu unserer Schuld, zu unserer Unreinheit, zu unserem Versagen. Und diese Lücke ist Feindschaft. Der Mensch ist Feind Gottes. Und nur wenn Gott eingreift und unser Herz verändert, können wir Kinder Gottes werden, wenn wir Jesus Christus aufnehmen. Und deswegen ist heute Morgen die alles entscheidende Frage, hast du Jesus aufgenommen? Wie reagierst du auf die Botschaft Gottes? Wir können Jesus aufnehmen und Jesus aufnehmen bedeutet, ihn willkommen zu heißen, bedeutet, ihm zu vertrauen, bedeutet, ihn mit ganzem Herzen zu umarmen. Und dann, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, Kinder Gottes zu werden. Wer Jesus aufnimmt, hat eine weiße Weste vor Gott, gehört zur Familie Gottes und darf Gott seinen Vater nennen. Jesus und sein Tod am Kreuz sind das Einzige, was uns vor der Hölle bewahrt und uns in den Himmel bringt. Und genau das war leider das Letzte, was die Menschen von Nazareth bereit waren zu tun. Wo stehst du in Bezug auf Jesus? Prüfe dein Herz heute Morgen. Und wenn du Jesus heute in dein Herz einladen möchtest, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu Peter oder zu mir und wir beten gerne mit dir und gehen diesen Schritt gemeinsam. Lukas zeigt uns heute, dass Menschen Jesus ablehnen können. Sogar Menschen, die ihn gut zu kennen glaubten. Aber Jesus bleibt nicht stehen. Er geht weiter. Er geht seinen Weg ans Kreuz. Er geht für uns. Die Ablehnung der Nazarener hat ihn nicht aufgehalten. Und auch unsere Ablehnung als Christen, die wir manchmal leider noch haben, und unsere Schwäche wird ihn nicht aufhalten. Dieses Durchgehen durch die Menge hat etwas von Ostern, finde ich. Hat etwas von einem Sieg, hat etwas von Autorität und Vollmacht. Jesus bleibt der Retter, der gekommen ist, um Gefangene freizumachen und Zerschlagene aufzurichten, egal was die Menschen um ihn herum sagen. Es darf uns auch heute Mut machen. Lass uns beten. Jesus, ich möchte dir heute Morgen einfach danken, auch für dieses ernste Wort. Und ich möchte dich zuallererst um Vergebung bitten, wo ich auch so oft mit Ablehnung reagiert habe, wenn du mir Dinge aufgezeigt hast, die mir nicht passen. Ich bitte dich für mich und für uns als Gemeinde, dass du unser Herz ganz empfänglich machst für dich. dass dein Wort und das, was du sagst, immer über dem steht, was ich will und was andere mir sagen. Ich bitte dich, hilf mir, nicht wie die Menschen Nazareth zu sein. Hilf mir, dich nicht zu reduzieren und gleichzeitig keine falschen Bedingungen zu stellen. Jesus, du bist würdig, alle Anbetung zu empfangen, weil du der größte Schatz bist, die kostbare Perle, die mein Herz begehrt. Hab Dank für dein Wort heute Morgen. Amen.